Hallo und herzlich willkommen beim Wir sind schon mal los, der Podcast des Ernährungsrates Berlin. Der Ernährungsrat Berlin ist der zivilgesellschaftliche Zusammenschluss von AkteurInnen, die sich für die ökologisch nachhaltige, sozial gerechte Nahrungsproduktion und Verteilung im Raum Berlin einsetzen. In unserer Podcast-Reihe Wir sind schon mal los, Ernährungswende live, porträtieren wir Menschen und Initiativen, die bereits aktiv daran arbeiten, das Berliner Ernährungssystem gerechter und nachhaltiger zu gestalten, und sprechen mit IdeengeberInnen über Themen rund um Ernährung und Essen. Wir veröffentlichen neue Folgen jeden Monat. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe HörerInnen, heute ist es ein bisschen leise am Anfang, aber es wird lauter und immer lauter und immer klarer und ihr könnt es immer besser verstehen und es lohnt sich heute wirklich dran zu bleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute nehme ich euch mit in die Kantine Zukunft. Gäste können die Kantine Zukunft an verschiedenen Orten in Berlin treffen. Ich freue mich, dass heute Philipp Styrand sich die Zeit nimmt, uns zu berichten. Philipp, stell dich bitte als Person vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier heute kurz aus unserem Projekt erzählen darf. Ich bin Philipp Styrand. Ich leite die Kantine Zukunft. Ich bin von der Ausbildung her studierter Raumplanung, war lange Zeit in der Naturkunstbranche unterwegs, habe nebenher zur kommunalen Ernährungspolitik promoviert in den Nullerjahren. Ich seitdem viel ehrenamtlich und freiberuflich mit Ernährungspolitik auseinandergesetzt und leite seit 2019 die Kantine Zukunft Berlin.
Super. Ich würde vorab dir ein paar Fragen stellen, damit wir dich noch besser kennenlernen können. Und zwar, was magst du lieber, Müsli oder Cornflakes?
Das Müsli als das vollwertige Frühstück. Ja.
Und Strandurlaub oder Städtetrip?
Mag Strandurlaub so gar nicht. Ich frage mich nach einer halben Stunde eigentlich immer, was ich da soll. Seit ein paar Jahren habe ich einen Sohn, der sehr genau weiß, was er da will. Es ist dann im Moment eher Strand als Stadt.
Okay. Kino oder Theater?
Kino.
Die letzte Frage, fliegen oder unter Wasser atmen können?
Fliegen.
Ah ja, okay, danke. Ich weiß bereits, dass die Kantine Zukunft einen erweiterten Auftrag hat, als nur leckeres, gesundes Essen in die Gemeinschaftsgastronomie zu zaubern. Erzähl uns doch bitte von der Entstehung und der Grundidee. Warum ist es gerade so wichtig, dass Gemeinschaftsgastronomie nachhaltiger wird?
Genau, die Grundidee kommt aus Kopenhagen. Das ist auch die Idee, die es irgendwann in die Berliner Politik geschafft hat und dort diskutiert wurde, irgendwann im Koalitionsvertrag gelandet ist und irgendwann im Haushalt. Und die Grundidee ist, mit einem Bioanteil, einem möglichst hohen Bioanteil, einen grundlegenden Wandel in Küchen in Wege zu leiten. Und wieso ist da Gemeinschaftsgastronomie zum Spannend? Zum einen ist es ein Bereich, wo zumindest was die öffentliche Gemeinschaftsversorgung angeht, die Politik und Staat in der Verantwortung sind, das zu gestalten. Und es ist ein wichtiger Bereich, weil man viele Menschen erreicht. Wir landen alle im Laufe unseres Lebens an der einen oder anderen Stelle mal in der Gemeinschaftsgastronomie. Wir haben zum einen alle Interesse daran, dass es uns da schmeckt. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, auch zu zeigen, wie gesundes, nachhaltiges Essen aussehen kann.
Wodurch ist das Projekt Kantine Zukunft entstanden und wie finanziert es sich?
Genau, die Entstehungsgeschichte habe ich gerade ein bisschen angedeutet. Also es war Bestandteil eines Koalitionsvertrages der damaligen Koalition und auch Bestandteil von Haushaltsbeschlüssen, ohne dass es wirklich eine Idee gab, ob diese Methode, die man in Kopenhagen gesehen hat, auch in Deutschland funktioniert. Darauf haben wir uns dann beworben und am Ende den Zuschlag gekriegt. Das Ganze ist ein Projekt, was finanziert ist von der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz seit 2019 mit rund einer Million.
Auf welche Dauer ist es angelegt, das Projekt?
Wir haben einen Zuwendungsbescheid bis Ende 2028. Aber das ist natürlich von der inhaltlichen Aufgabe ein Projekt, was dann noch weitergeht. Also ich hoffe, dass es dann ja eine Art Institutionalisierung gibt, dass das Land Berlin das selber in die Hand nimmt und eine Kantine Zukunft als landeseigene Institution schafft und so diese Arbeit, die wir hier angefangen haben, wirklich auch langfristig sichert.
Für was du verantwortlich bist, hast du gerade schon erzählt, aber wie bist du zu dem Projekt gekommen?
Naja, ich bin dazu gekommen, dass ich einfach mich schon sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt habe. In den Nullerjahren ging die Diskussion um, was können Kommunen im Bereich der Ernährungspolitik tun, gerade in den USA los, in Deutschland noch lange nicht. Und ich habe das damals als spannendes Thema und als wichtiges Thema begriffen und habe dann auf verschiedenen Wegen versucht, das in Deutschland voranzubringen. Also ich habe mich früh für die Idee der Ernährungsräte eingesetzt, früh für die Idee von Ernährungsstrategien. Und so habe ich genau verfolgt, was da gerade passiert in Deutschland. Berlin war so eine der ersten Kommunen, eines der ersten Länder, wo dieser Ansatz, der eher holistische Ansatz von Ernährungspolitik auf höherer Ebene gegriffen hat und zur Politik gemacht wurde. Und als dieses Projekt ausgeschrieben war, das war eine öffentliche Ausschreibung, haben wir uns mit ein paar Leuten zusammengetan und haben gesagt, das würden wir gerne versuchen, das würden wir gerne machen. Genau, da haben wir uns beworben. In diesem Rahmen der Bewerbung ist auch die Firma, die bei Kantine Zukunft jetzt im Hintergrund steht, entstanden, um einen Behälter zu haben, um dieses Projekt abzuwickeln. Und wir haben uns beworben und haben dann am Ende den Zuschlag. Und seitdem mache ich das, machen wir das.
Okay, also es ist tatsächlich seit 2019 dann?
Seit Ende
Ah.
2019.
Okay. Für welche Grundsätze steht ihr?
Für welche Grundsätze? Also von der, wir haben verschiedene Grundsätze. Also der eine inhaltliche Grundsatz ist das, was wir Berliner Methode nennen, wo wir in 10 Punkten festgehalten haben, was wir in den Küchen versuchen zu bewirken. Der wesentliche Punkt ist da, Bioanteil deutlich nach oben, im selben Budget. Also wir wollen nachher nicht, dass die Küchen mehr Geld ausgeben für Lebensmittel. Also wir fänden es schön, aber es ist halt in der Regel nicht da. So dass wir gucken müssen mit den Küchen gemeinsam, wo können wir Geld einsparen. Sind die Fertigprodukte, die Convenience-Produkte oft ein wichtiger Ansatzpunkt, da ist Fleisch ein wichtiger Ansatzpunkt. Und dann geht es darum, mit möglichst unverarbeiteten Gemüse möglichst spannende Gerichte zu machen. Und da haben wir die Ideen und Hilfestellung und das Know-how, was wir den Küchenteams an die Hand geben können, um das zu entwickeln. Das ist so eine der Grundideen. Die andere Grundidee als Projekt ist, dass wir uns ja als Dienstleister der Gemeinschaftsgastronomie verstehen, dass wir nicht ja mit den Küchen zum Beispiel nicht politisch diskutieren. Das machen wir sehr gerne mit der Politik und der allgemeinen Öffentlichkeit, aber in der Küche eher nicht. Da sehen wir uns als Dienstleister, den Küchen dabei zu helfen, den ganzen neuen Anforderungen, denen sie ausgesetzt sind, irgendwie zu bewältigen. Und dabei gehen wir sehr undogmatisch vor. Also wir sind nicht 100% regional, wir sind nicht 100% bio, wir sind nicht 100% Klimaschutz oder 100% Lebensmittelvermeidung, auch nicht 100% DGE, sondern wir denken, dass wir mit dem undogmatischen Vorgehen, der all diese Punkte insoweit berücksichtigt, wie es in der jeweiligen Küche funktioniert, am Ende am meisten erreicht. Und das hat sich unserer Ansicht nach bewahrheitet. So. Das sind so vielleicht zwei verschiedene Ansätze von Grundsätzen, die man an unser Projekt anlegt.
Okay, jetzt wäre so eine Frage gewesen, ne, wie so ein praktisches Beispiel, wenn ich vorher in diese Kantine gehe und danach, woran würde ich das quasi merken, dass ihr da gewesen seid? Würde ich es überhaupt merken?
Auf jeden Fall. Das ist unser großes Ziel. Und zwar nicht nur daran, dass da plötzlich Bio an der Speisekarte steht. Das machen nicht mal alle Kantinen, die wir beraten haben. Das ist nicht das Ideal, aber es funktioniert auch so, sondern dass das Essen ein anderes ist, dass das deutlich vegetarischer ist und dass dieses vegetarisch-vegane Essen ja oft spannender geworden ist und attraktiver geworden ist. Also so ein klassisches Beispiel ist eine Betriebskantine, wo eben, keine Ahnung, im Wesentlichen der Kaffee den Bio-Anteil ausgemacht hat, wo wir dann mit der Institution und der Kantine einen Prozess gehen, vielleicht von den 5 Menülinien, die es gab, uns auf 3 konzentrieren, um für die 3 mehr Zeit zu haben. In der Regel ist von diesen 3 dann am Ende eine täglich mit Fleisch und 2 vegan vegetarisch. Und mit dem Know-how, was wir in dieser Beratung vermitteln und durchaus auch ganz praktisch mit den Rezepten, ist es dann durchaus so, dass diese vegan-vegetarischen Linien mit der Fleischlinie sehr konkurrenzfähig sind, dass also selbst zu Currywurst oder Schnitzel und was es sonst noch für Kantinenklassiker gibt, die veganen Linien, die vegetarischen Linien kein Problem haben zu halten. Und genau, dann haben wir das erreicht, was wir wollen, nämlich dass das gute Essen so dass unser Haupttransformationsinstrument ist. Das heißt, wir müssen den Gast nicht über ökologischen Landbau und nicht über Bio zu diesem Essen bringen, sondern er kommt darauf, weil es ihm gut schmeckt und wählt das, weil es ihm gut schmeckt. Und erst in zweiter Linie kommt dann die Information, was da denn alles Gutes noch hintersteht.
Aber gibt es denn in eurer Kantine dann noch Currywurst und Pommes?
Ja, wir selber haben ja keine Kantine und das hängt immer an den jeweiligen Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber wir empfehlen, so Kantinenklassiker nicht anzurühren. Das sind so die Dinge, über die ganz Deutschland diskutiert. Das macht dann vielleicht irgendwie auf so einem Speiseplan 5% aus. Über diese 5% diskutiert ganz Deutschland. Ich glaube, es ist effektiver, sich um die 95% zu kümmern, die da sonst noch drauf zu stehen und die so gut zu machen, dass am Ende auch keiner mehr die Currywurst hat.
Okay, das hört sich jetzt schon sehr hochpolitisch an. Aber
Nö, ist es am Ende.
wahrscheinlich muss man so rangehen. Ja, ist wahrscheinlich
Nö,
so, ne?
es ist nicht. Ist nicht hochpolitisch. Also die Küchenteams haben ein Ziel, sie wollen den Gast glücklich machen. Der Gast, der in die Kantine kommt, will im Wesentlichen satt werden. Und das ist das, was wir beiden Seiten bieten müssen und beiden Seiten bieten wollen. Und wir glauben halt, das muss man anders lösen als in den 1980er und 1990er Jahren, sondern da braucht man eine Lösung aus diesem Jahrzehnt. Und da gehört die Currywurst und das Schnitzel vielleicht noch dazu, aber es gibt viele andere Sachen, die viele, viele Leute deutlich attraktiver finden. Die bieten wir denen. Und wenn dann die Currywurst am Ende vielleicht noch aus einer gescheiten Biowurst besteht und die Pommes nicht mehr aus der Fritteuse sind, sondern einfach Kartoffelspalten, der Ketchup vernünftig selbst gemacht ist, dann kann auch das ein sehr attraktives und leckeres Gericht sein.
Was hat dich dann am meisten in deiner Arbeit berührt und was hat dich dadurch verändert?
Ja, also die größte Erkenntnis war für mich, obwohl ich schon ja wirklich mich lange mit Ernährungspolitik auseinandersetze, dass ich in der Kantine Zukunft gelernt habe, wie wichtig wirklich das einfach das gute Essen ist als Ergebnis von Ernährungspolitik, weil darum muss es gehen und das erschlägt einfach ganz viele Diskussionen, es macht ganz viele Diskussionen. Am beeindruckendsten in unserer Arbeit in der Kantine Zukunft finde ich, wenn nach so einer Beratung, nach so einem Transformationsprozess, der bei uns ungefähr 6 Monate dauert, wenn die Küchenteams sagen oder Menschen aus den Küchenteams, mir macht mein Job wieder Spaß. Oder ich hätte aufgehört, wenn jetzt nicht dieser Prozess begonnen hätte. Also dass so eine neue Kochweise, für die sich die Institutionen und die Küchenteams entscheiden und uns da zu Hilfe holen, auch dazu führt, dass dieses Handwerk wieder einen Sinn kriegt, dass so etwas überspitzt gesagt vom Convenience-Gericht aufwärmen, die Küchenteams wieder dahin kommen, richtig, richtig zu kochen. Und das finde ich, ja, eins der schönsten Feedbacks, und das kommt gar nicht so selten vor, dass Köche, Köchinnen am Ende sagen, ja, mir macht mein Job wieder Spaß.
Also ist jetzt für mich auch überraschend, weil ich hätte so gedacht, wenn ihr da kommt als Berater, dass sie gedacht hätten, oh, jetzt kommen die Besserwisser, die kennen gar nicht unsere Kunden hier und wollen uns erzählen, wie wir es machen sollen. Also ist ja schön, dass es oft anders ist, so wie du berichtest.
Nee, genau. Also wir sind nicht die Besserwisser. Wir haben in unserem Team fünf ausgebildete Köche. Das sind die Menschen, die mit den Küchen zusammenarbeiten. Und es ist halt nicht der Dr. Stier an einem Klemmbrett, der versucht zu erklären, wie es besser läuft und am Ende von der Küche doch keine Ahnung hat, sondern es sind Menschen mit Großküchenerfahrung, die das Handwerk von der Pike auf gelernt haben, die die Sprache der Küche verstehen, Probleme in der Küche kennen und die aber auch jetzt in den letzten Jahren daran gearbeitet haben, moderne, an die Zeit angepasste Lösungen für diese Probleme zu haben. So, dass wir da ankommen und die Besserwisser sind, das ist ein Feedback, was wir nur gar nicht kriegen, weil es nicht so ist, sondern es ist am Ende eher das Feedback und die Freude darüber, dass das ein Beratungsprozess und eine Begleitung war, die sehr auf Augenhöhe verläuft und wo man gemeinsam nach den besten Lösungen sucht.
Okay, welche Angebote bietet ihr darüber hinaus an? Gibt es da noch was?
Husten. Genau, der Kernbereich ist diese Kantinenwerkstatt. Ein Beratungsprozess, ein sehr intensiver, der mindestens ein halbes Jahr dauert, den unsere Trainer durchführen mit den Küchen. Daneben haben wir verschiedene Workshops und Seminare und Veranstaltungen. Gibt sowohl welche, die geschlossen sind und in der Kantinenwerkstatt stattfinden. Aber wir haben auch ein offenes Seminarprogramm, das allen Akteuren der Gemeinschaftsgastronomie in Berlin offen steht. Das sind auch kurze Kochworkshops, so 3 Stunden, wo man gemeinsam in der Küche steht und einfach Sachen ausprobiert. Es sind Vernetzungsveranstaltungen, die wir für Kantinenakteure haben, die sogenannten Kantinentreffs. Es sind Exkursionen, da laufen gerade im Moment einige zu landwirtschaftlichen Betrieben in Brandenburg. Das haben wir. Und dann haben wir noch verschiedene Publikationen. Das ist zum einen sicher Öffentlichkeitsarbeit, aber wir verschicken in diesem Jahr zum Beispiel auch quartalsweise an die Berliner Gemeinschaftsgastronomie, an den großen Verteiler sozusagen, Rezeptideen. Wir haben ein Rezeptheft für viele mit 10 Rezepten, einmal pro Quartal auf das Quartal abgestimmt, auf die Berliner Methode abgestimmt, so dass wir auch über unsere eigentliche Arbeit mit den Küchen hinaus irgendwie Inspiration in die Breite tragen.
Habt ihr weitere, noch neue Angebote in Planung?
Ja, wir sind da so im Abrundungsprozess, ne? Wir sind echt super froh. Das ist so, das hat sich nach Corona jetzt rausgestellt, wie gut dieses Beratungsprogramm funktioniert. Da ist viel, viel Arbeit reingeflossen. Wir sind jetzt in diesem Jahr so weit, dass auch die offenen Seminare und Veranstaltungen endlich ein Konzept gefunden haben, was die Bedürfnisse der Gemeinschaftsgastronomie zu treffen scheint. Wir haben in diesem Jahr mit diesem für viele nochmal ein neues Angebot ins Leben gerufen und auch ein großer Schritt, der aber nur für Teilnehmerinnen in der Kantinenwerkstatt zugänglich ist, eine Rezeptdatenbank, die wir da zur Verfügung stellen mit rund 250 Rezepten, die so der Berliner Methode entgegenstehen. So dass wir da gerade große Schritte gemacht haben und jetzt aber genau davor stehen, ja, was machen wir denn bis Ende 28? Ist nicht, dass es keine Küchennachfrage gäbe, aber gibt es neue Zielgruppen, die wir uns erschließen wollen in der Berliner Gemeinschaftsgastronomie? Da hat letzte Woche zum Beispiel der erste Workshop stattgefunden, der sich an Pädagoginnen richtet, die in Kitas das Frühstück und die Vesper zubereiten, um auch da Ideen zu liefern. Und so, da sind wir gerade im Prozess, zu gucken, wie man denn neben den Zielgruppen in der Gemeinschaftsgastronomie, die wir gerade erreichen, noch weitere erschließen kann.
Was müssen denn Einrichtungen in Berlin tun, um euch in ihre Kantine zu bekommen? Gibt es besondere Voraussetzungen, um mit euch zusammenzuarbeiten?
Also es gibt eine formale, das ist ein öffentlich gefördertes Projekt. Es muss irgendwie öffentliches Geld mit drin stecken, ne? Also es kann nicht die Kantine von Firma XY durch Kantine Zukunft beraten werden, sondern müssen öffentliche Unternehmen sein oder es müssen im Schulessen steckt öffentliches Geld, in der Kita-Verpflegung steckt öffentliches Geld, Kranken, Kassen, Sozial, Pflegeheim und so. Also irgendwie im öffentlichen Bereich sein. Das ist so eine wichtige Voraussetzung. Und dann muss sie zur Transformation bereit sein. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt irgendwie. Das Kantine Zukunft ist ein freiwilliges Beratungsprogramm, kostet kein Geld, aber es ist schon auch Arbeit, da mitzumachen. So, also Transformation ist Arbeit. Transformation bedeutet auch Widerstände zu überwinden. Da helfen wir bei, aber das ist auch in der Institution Arbeit. Und das muss da sein. Aber dann sind die Grundvoraussetzungen auch schon auch erledigt, weil dadurch, dass wir zum einen irgendwie ohne Gebühren arbeiten, dass wir auf der anderen Seite ja auch budgetneutral arbeiten, sind die Voraussetzungen sehr niedrig. Und ja, wir akzeptieren so im Wesentlichen die Rahmenbedingungen, die in einer Institution vorhanden sind, die wir jetzt erstmal nicht ändern können, ne? Darum ist es ein sehr niedrigschwelliges Angebot, was dann aber dafür, ja, unserer Meinung nach doch relativ viel erreichen kann.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das gerade spannend ist für euch, ne, weil ihr auch immer andere Voraussetzungen antrefft, ne, und andere Menschen, unterschiedlichen Schwerpunkten, dass das auch spannend ist, ja.
Und wir haben auch kein Standardkonzept, selbst wenn wir zwei Kitas vom gleichen Kita-Träger beraten, dann landen wir bei sehr unterschiedlichen Konzepten. Und wenn es nur die Menschen sind, die unterschiedlich sind in den Küchen und in den Institutionen, aber es
Ja.
gibt irgendwie kein Standardrezept, was wir anwenden.
Gibt es Erkenntnisse durch das Projekt, welches bei euch so Aha-Erlebnisse ausgelöst hat und Veränderungen in euren Projekten angestoßen haben? Und welchen Impact hat das Projekt schon? Und wie viele Kantinen habt ihr schon begleitet?
Naja, unser größtes Glückserlebnis war zu merken, dass diese Methode auch in Deutschland funktioniert. So, dass wir über die Prozentpunkte, die man so als Standard angesetzt hat, für eine Umstellung durchaus hinauskommen. Das hat uns sehr gefreut und ich glaube auch, das ist der größte Impact, den Kantine Zukunft über die einzelnen Küchen und über Berlin hinaus hat. Also es zeigt, dass man durch so intensive Beratung viel erreichen kann. Und dass man nicht über 20 und 30% Bio und dann viel mehr Geld oder auch schon bei 30% viel mehr Geld stehen bleiben muss, sondern dass man auch mit den schlechten Konditionen, die Gemeinschaftsgastronomie hat, die wir auch gar nicht gut reden wollen und wo wir eher an jeder Stelle auch immer fordern, dass sich das verbessern muss. Aber auch in diesen schlechten Konditionen lässt sich viel im Bio-Bereich erreichen, lässt sich viel in Richtung Essen erreichen, wie der Gast es sich wünscht. Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, dass wir diese ganze überhitzte Diskussion um Ernährung, Fleischkonsum, das ist nicht das, was wir in der Realität sehen, sondern wir erleben viele Gäste, die einfach froh sind, wenn es ein leckeres Essen gibt. Und wir erleben sehr wenig Gäste, deren Hauptziel in der Kantine ist, irgendwie an Fleisch zu kommen. Das sind so Erkenntnisse und das ist, glaube ich, auch der größte Impact, den wir im Moment haben als Leuchtturmprojekt über Berlin hinaus. Wir sind jetzt so gerade bei 50 Küchen, die wir umgestellt haben. Wir haben ja nicht umgestellt, aber die wir bei der Umstellung unterstützt haben im Laufe der Kantine Zukunft. Es war am Anfang noch etwas gebremst durch Corona, durch das Aufmachen und Schließen der Gemeinschaftsgastronomie am laufenden Band. Aber das kennen wir aus unseren Bereichen alle, da war alles durcheinander, sodass am Anfang die Konzepterstellung deutlich theoretischer war, als wir uns das vorgestellt haben. Aber es hat funktioniert und vielleicht sogar besser funktioniert als unsere ursprünglichen Pläne. Genau, wir sind jetzt bei 50 Küchen und das wird jetzt rasant mehr. Also
Habt ihr das gefeiert, die 50 Küchen? Nach dem Motto Erfolge feiern?
naja, wir haben im letzten Jahr gefeiert das Kantinenfest und da haben wir besondere Erfolge der Küchen gefeiert. So, das ist ja, das genau da, das was es irgendwie zu feiern gilt, unserer Meinung nach. Was auch Spaß macht, die Küchenakteure auf der Bühne zu sehen. Genau, dafür machen wir das. Das haben wir groß gemacht. Ja, die 50 Küchen noch gar nicht mal so.
Kannst du zusammenfassend sagen, warum und wie wir alle die Kantine Zukunft unterstützen sollten?
Naja, warum sollen wir die Kantine Zukunft unterstützen und die Bevölkerung die Kantine Zukunft unterstützen? Also genau, zum einen, weil wir alle früher oder später, ich habe schon gesagt, irgendwie in Berührung mit der Gemeinschaftsgastronomie kommen, weil wir selber in Kita oder Schule unterwegs sind oder unsere Kinder in Kita und Schule unterwegs sind, weil wir mal im Krankenhaus landen, weil wir vielleicht mal im Altenheim landen und dort auf Gemeinschaftsgastronomie treffen. Wir sollten es unterstützen, weil es sehr praktisch zeigt, wie nachhaltige Ernährung funktionieren kann und lecker funktionieren kann und dass nachhaltige Ernährung irgendwie kein und Bioprodukte kein Luxusprodukt sind, sondern dass das auch im Alltag funktionieren kann. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wo Kantine Zukunft für die Allgemeinheit und für die ernährungspolitische Szene eine große Bedeutung hat. Und dann ist es natürlich auch einfach ein Absatzmarkt für regionale Produkte, für regionale Landwirtschaft. Auch das ist was, wo Berlin dran Interesse hat.
Eine abschließende Frage. Welche Botschaft hast du grundsätzlich für uns?
Welche Botschaft habe ich grundsätzlich für euch? Das ist eine sehr abschließende Frage. Ja, ich glaube, was man aus Kantine Zukunft so im Moment in dieser doch sehr stark überhitzten Diskussion um Transformation und Veränderung, die Strohmann-Diskussion um Verbote lernen kann, ist, dass Transformation funktioniert, dass man mit klugen Rezepten, und bei uns sind es dann Rezepte im wahrsten Sinne des Wortes, davon wegkommt, dass diese Transformation Verlust für irgendjemand ist. Kantine Zukunft schafft es, dass Transformation irgendwie eine Bereicherung für viele ist. Und ich glaube, das geht in den meisten anderen Bereichen, wo wir dringend eine Transformation brauchen, in Richtung Nachhaltigkeit und Richtung Klimafreundlichkeit auch. Und um das zu zeigen, es ist gut, Projekte wie Kantine Zukunft zu haben, die wirklich positive Veränderungen erzeugen, die allen weiterhelfen und die in unserem Fall Küchenteams wie Gäste ein Stückchen glücklicher.
Lieber Philipp, ein großes Projekt, welches wirklich viel bewegt. Danke und Grüße ans gesamte Team. Es ist
Dankeschön.
sicherlich für uns alle deutlich geworden, dass die Kantine Zukunft etwas Großes ist und jeden Tag viel Material und viele Menschen bewegt. Und dann kommt am Ende etwas Leckeres und Nachhaltiges heraus. Euch weiterhin gutes Gelingen und die nötige Unterstützung von den richtigen Stellen. Falls ihr, liebe HörerInnen, Kantine kennt oder viel in Kantinen essen geht und ihr Interesse an der Kantine Werkstatt habt, ihr findet den Link in unseren Shownotes oder direkt auf kantine-zukunft.de. Liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Ihr könnt uns jetzt direkt unterstützen, indem ihr unseren Podcast abonniert. Ihr findet weitere Infos in den Shownotes und auf unserer Webseite. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@ernährungsrat-berlin.de. Ernährungsrat mit AE. Bis bald und hört mal wieder bei uns rein.